SRF 1.
Das Regionaljournal Aargau-Solothurn. Wer zahlt wie viel? Das Gestürm um die Pensionskasse vom Kanton Solothurn geht weiter. Der Streik beim Spar-Tankstellenladen zu Baden-Dettwil ist vorbei. Das kantonale Einigungsamt sucht jetzt eine Lösung. Die Gemeindeversammlung von Muri hat es schön. Sie darf heute über ein grosses Geschenk abstimmen. Und der Schwerpunkt von unserer Sendung: digitale Medien und Jugend, Schule und Eltern sind gefordert. Zum Wetter: morgen ist es kühler als heute, aber wir haben immer noch 23 Grad. Es gibt recht viel Sonne. Am Mikrofon der Stefan Ulrich. Seile ziehen um die Solothurner Pensionskasse geht weiter. Es geht um das Milliardenloch in der kantonalen Pensionskasse und um die Frage, wer das stopfen soll. Vor 2 Monaten sind sich Kanton und Gemeinde einig gewesen. Das hat man wenigstens gemeint. Jetzt sieht es wieder ganz anders aus. Der Marco Jacki.
Morgen Nachmittag hat der Verband der Einwohnergemeinden seine Generalversammlung. Und möglicherweise beschließt man dort, dass man das letzte Angebot der Regierung jetzt doch nicht annehmen will. Das Angebot, das die Regierung im April gemacht hat, dass nämlich Gemeinden nicht wie ursprünglich angedroht fast 380 Millionen müssen zahlen an die Ausfinanzierung der Pensionskasse, sondern nur noch 200 Millionen. Der Geschäftsführer des Gemeindeverband, Uli Bucher, hat das dann gut gefunden. Heute sagt er aber:
ja, wir haben nachgerechnet.
Und jetzt findet er das Angebot plötzlich total unattraktiv. Von 200 Millionen können nämlich keine Rede sein. Unter Umständen müssten Gemeinden viel mehr zahlen, vielleicht sogar mehr als die ursprünglichen 380 Millionen, befürchtet Uli Bucher. Genau kann man es nicht sagen. Der Vorschlag der Regierung ist nämlich gekoppelt mit den Lehrerlöhnen, die die Gemeinden berappen müssen. Oder anders gesagt, es ist kompliziert.
Das ist das, was mich eigentlich ärgert. Dass man hat manchmal den Eindruck, wir machen es absichtlich kompliziert, dass niemand mehr nachkommt.
Der Uli Bucher als Geschäftsführer des Gemeindeverband hat der Regierung einen neuen Vorschlag gemacht. Die Gemeinden sind bereit, 360 Millionen zu zahlen, aber verteilt auf 40 Jahre. Ob Gemeinden das wirklich wollen, entscheiden sie morgen nach Versammlung. Seile ziehen um die Solothurner Pensionskasse, geht aber auf jeden Fall Anfang mal weiter.
Die Solothurner Regierung will vorläufig nichts sagen zum Thema. Sie hat aber schon mal neue Verhandlungen aufgenommen mit dem Gemeindeverband. Und jetzt zu weiteren Nachrichten vom Tag. Die hat der Beram Anlageband.
Der Streik beim Spar-Tankstellenladen ist offiziell vorbei. Das Einigungsamt vom Kanton Aargau hat das Verfahren eröffnet. Und solange das läuft, sind Kampfmassnahmen verboten. Also eben ein Streik oder wenn der Arbeitgeber Mitarbeiter nicht arbeiten lässt. Das Einigungsamt versteht sich als Mediator. Er sitzt jetzt mit der Firma Spar und der Gewerkschaft Unia an einem Tisch und sucht eine Lösung. Im Idealfall ist das ein Vergleich. Ein Urteil sprechen kann das Einigungsamt nicht. Der Mordfall von Rinicke kommt vor das Obergericht. Im April hat das Bezirksgericht Brugg einen Mann zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wegen Mord. Der Mann hat vor 4 Jahren zu Rinicke seine Frau erschossen. Die Staatsanwaltschaft zieht den Fall jetzt weiter ans Obergericht. Sie will den Mann lebenslänglich in ihr Gitter bringen und dazu verlangt sie noch die Verwahrung. Die Atomkraftwerke in der Schweiz sind sicher. Das sagt das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat in seinem Aufsichtsbericht für das Jahr 2012. Alles in allem hat es im letzten Jahr 36 Ereignisse gegeben, die die Werke müssen melden. Die meisten davon waren in den Blöcken von Betznau 1 und 2. Bei Betznau 2 hat bei einem Test der Nordstromdiesel nicht funktioniert. Darum kommt Betznau 2 bei Sicherheit nur die Noten ausreichend über. Alle anderen Werke haben die Noten gut bis sehr gut bekommen. Die Solothurn ist heute Morgen der wichtigste Preis für junge Unternehmen vergeben worden. Die Devigier-Stiftung hat 5 Firmen je 100'000 Franken gegeben. Unternehmen aus der Region sind dieses Jahr nicht dabei. Die Preise gehen unter anderem an eine Firma aus Zürich. Die hat Porzellangeschirr erfunden, wo man mit Induktionssystem das Essen warm behalten kann. Und eine Firma aus Lugano bekommt 100'000 Franken für ihre App, die aus dem Handy eine persönliche Zeitung macht. Die Solothurner Spitäler AG und das Inselspital Bern arbeiten noch enger zusammen, und zwar in hochspezialisierter Medizin. Tumoroperationen an Bauchspeicheldrüsen und ihr Speiseröhren macht in Zukunft nur noch das Bürgerspital Solothurn. Operieren tun aber auch Spezialisten vom Inselspital. Es sind relativ seltene Operationen. Weil man die jetzt aber nur an einem Ort macht, kommt man auf genug Fallzahlen und die Ärzte haben dann auch viel Erfahrung bei so Operationen. Eine Aargauer Firma ist der neue Hauptsponsor der Fußball Challenge League. Es ist die Firma Brack.ch von Megenwil. Sie handelt mit Unterhaltungselektronik. Bis jetzt hat Brack.ch mit Sport nichts am Hut gehabt. Wir hoffen, dass wir über einen Fußball jetzt die Marke Brack noch bekannter machen können, heisst in einer Mitteilung. Offiziell heisst die zweithöchste Fußballliga der Schweiz jetzt also Brack.ch Challenge League.
Weiter geht's bei uns mit Musik und Internet. Ab morgen Musik jetzt zu Aarburg. Das kantonale Musikfest fängt an. Wir haben mit dem OK-Präsident geredet. Und auch mit Jugendlichen haben wir geredet, nämlich darüber, wie sie die digitalen Medien nutzen. Zuerst jetzt aber ins Freiamt auf Muri. Dort ist heute Gemeindeversammlung und die hat ein ganz spezielles Traktandum. Die Versammlung muss nämlich über 5 Millionen Franken entscheiden, aber nicht etwa darüber, ob man die ausgeben will, sondern darüber, ob man das Geld annehmen will. Es geht um ein grosszügiges Geschenk für die Kultur zu Muri, der Marco Jacki.
Bei diesem Geschäft dürfte es auch kaum Gegenstimmen geben, heute oben an der Gemeindeversammlung. Der Millionär Franz Käppeli will nämlich der Gemeinde Muri einen Teil vom Kloster abkaufen, der sogenannte Singeisenflügel, für 5 Millionen Franken. Dann will er das Gebäude für 2,5 Millionen renovieren und am Schluss verschenken, der Stiftung Muri Kultur. Der Franz Käppeli selber gibt sich bescheiden, obwohl er ein Millionengeschenk macht. An die Gemeindeversammlung heute oben gehen wir nicht, sagt er.
Nein, ich gehe nicht. Weil es geht eben nicht um mich, sondern es geht nur um eine Sache, Gespräch und um eine Abstimmung.
Dass jetzt Haufen Medien mit Pauken und Trompeten über einen grosszügigen Millionär berichten, das ist im Franz Käppeli nicht recht. Er ist in Muri aufgewachsen als Bauernsohn mit 11 Geschwistern. Später hat er das grosse Geld gemacht mit seinem medizinischen Labor in Zürich. Der Gemeinde Geldwil hat er mal 1 Million Franken geschenkt für erneuerbare Energie. Und auch zu Muri hat sich der Franz Käppeli schon mehr als einmal engagiert, sagt der Urs Pilgrim. Er ist Präsident der Stiftung Muri Kultur.
Er hat schon namhafte Beträge, also sprich 8,5 Millionen schon gesprochen jetzt für Muri, für kulturelle Projekte, für das neue Klostermuseum, für die wissenschaftliche Geschichtsschreibung von Muri, für den Muri Competition, den grossen internationalen Oboen- und Fagottwettbewerb. Das ist einfach unwahrscheinlich, dass ein Mensch, ein Donator so grosszügig ist und seine Heimatgemeinde so beschenkt.
Statt der Singeisenflügel abkaufen, renovieren und dann wieder zurückgeben, könnte Franz Käppeli ja einfach der Gemeinde 5 Millionen Franken schenken. Aber, sagt er selber, das wäre ja dann, wie wenn man der Freundin 20 Franken in die Hand drücken würde, dass sie sich einen Blumenstrauß kaufen kann. Er will die Blumen selber ablesen und den Murianern Freude machen, weil er früher als Bauernbub so viel Schönes erlebt hat im Dorf.
Und ich habe gedacht, also eines Tages, wenn ich in die Lage komme, das können zurückzugeben, dann komme ich wieder zurück und jetzt bin ich genau in dieser Situation.
Der Gemeinderat von Muri hat nichts dagegen. Er steht hundertprozentig hinter dem Geschäft und redet von einer einmaligen Chance. Was die Stiftung Muri Kultur mit dem grosszügigen Geschenk vorhat, ist noch nicht ganz klar. Was es im Singeisenflügel aber sicher soll geben, ist ein Besucherzentrum für das neue Klostermuseum und Ausstellungen. Zum Beispiel mit Bildern vom Landschaftsmaler Kaspar Wolf. Auch das, wie der Franz Käppeli, ein Einheimischer.
Ob die Murianer wirklich einen Teil vom Kloster verkaufen, das hören Sie dann morgen am Morgen im Regionaljournal. Und so tönt es ab morgen zu Aarburg. Am aargauischen Kantonalmusikfest dreht sich an den nächsten zwei Wochenenden alles um die Blasmusik. 3'500 Musikerinnen und Musiker aus 93 Musikvereinen sind angemeldet. Ist mir zu Aarburg parat für diesen grossen Anlass? Claudia Rey hat heute Morgen im OK-Chef Willi Begert den Puls genommen.
Willi Begert, morgen geht es jetzt endlich los. Wie fühlen Sie sich? Ja, etwa wie ein General vor einem Mehrfrontenkrieg, würde ich mal sagen. Man hat so Haufen Baustellen, die man alle noch fertig machen soll. Das ist halt einfach an jedem grösseren Festen so.
Sie sind der OK-Chef und haben selber jahrelang in Blasmusik gespielt. Was bedeutet Ihnen Blasmusik?
Ja, es ist eigentlich eine gewaltige Abwechslung. Im Prinzip tut ja jeder Mensch entweder Turnen oder er bei uns in Aarburg tut er Wasser fahren oder irgend so etwas. Und der, der halt dann einigermaßen musikalisch ist, der geht in die Blasmusik.
Es gäbe ja aber auch noch andere Optionen, zum Beispiel im Orchester spielen, vielleicht als Streicher oder in einem Chörli singen. Warum genau denn ist Blasmusik das Richtige für Sie?
Blasmusik hat natürlich bei der Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Weil Blasmusiken umrahmen im Prinzip jedes Fest. Also, man sagt manchmal auch rechtlich, an jedes Käberfest müssen sie gehen. Blasmusik ist man viel näher am Publikum an, als beim Orchester.
Jetzt findet ab morgen das Kantonalmusikfest statt. Es gibt aber im Aargau ja auch noch die kantonalen Musiktage. Was ist genau der Unterschied?
Also der Musiktag, könnte man sagen, ist ein verdünntes Musikfest mit wenigen Vereinen und findet alle Jahr an verschiedenen Orten statt. Und dort wird zwar auch verglichen, es ist auch eine Jury dort, aber der Gesamtvergleich nach einem über ganz Kantonien, wo alle am gleichen Ort sind, das gibt eigentlich nur ein Musikfest. Und das gibt es dann eben nur alle 5 Jahre.
Willi Begert, was ist Ihr Highlight von den kommenden Tagen? Auf was freuen Sie sich speziell?
Neben den Giganten, die wir dann hier haben, am ersten Tag schon, das ist die AIW Brassband in der Höchstklasse. Und es ist Brassband Imperial A von Lenzburg, oder? Das sind die Giganten eigentlich. Eins von den anderen Highlights ist zum Beispiel das Spiel von der Kantonspolizei Aarau. Da haben wir mal das Vergnügen, dass wir den Polizisten gegenüber sind und uns können freuen und dass sie wahrscheinlich nicht werden Bussen zu zücken. Und dann natürlich haben wir Unterhaltungsprogramm. Francine Jorti kommt, sie ist ein Augenweitschutzverein zum Anschauen. Mal. Und der Gesang ist ja auch sehr gut. Und dann kommt das RS-Spiel und das ist ganz hohe Klasse. Also die profilierteste Art von Unterhaltungsmusik, die man mit Blasmusik überhaupt machen kann.
Freut sich der Willi Begert, der OK-Chef vom Kantonalmusikfest zu Aarburg. Mit ihm geredet hat Claudia Rey auf dem Festgelände. Das Kantonalmusikfest ist an dem und am nächsten Wochenende. Beim Veranstalter rechnet man mit 2'000 Besucher pro Tag. Den Link zum Fest gibt es bei uns auf www.srf.ch. SRF 1, Regionaljournal Aargau-Solothurn. Es ist 17 Minuten vor 6 Uhr. Viele Jugendliche machen das, was sie jetzt gerade machen, praktisch nie, nämlich Radio hören. Die jungen Leute bewegen sich im Internet, sie informieren sich über Handy oder Tablet, sie tauschen sich auch über Smartphone aus. Die Jugend ist total digital. Das hat das erste Schlossgespräch von der SRG Aargau Solothurn gestern Abend auf Schloss Wildegg gezeigt. Für Jugendliche ist das Internet mit all seinen Möglichkeiten ein normaler Alltag. Und trotzdem sind sich Jugendliche und Experten einig, es braucht mehr Medienbildung. Der Maurice Velati.
Ein Haufen Leute im Publikum haben gestern Abend nicht alles verstanden, was Jugendliche und Experten auf dem Podium im Schloss Wildegg zusammen diskutiert haben. Facebook, Twitter, WhatsApp, Reddit oder Instagram, soziale Netzwerke und sogenannte Messenger-Dienste sind für die Jugendlichen banalen Alltag. Für viele Erwachsene ist das alles aber eine grosse technologische Herausforderung. Der Medienpädagoge Thomas Merz von der Fachhochschule im Kanton Thurgau beobachtet den Medienwandel beruflich und beschreibt die aktuelle Situation so.
Für mich ist schon ganz klar das Wichtigste, dass einfach Informationen, Bilder, Video jederzeit, überall, wo wir sind, zur Verfügung stehen. In jedem Moment, wo wir es gerade brauchen oder suchen.
Die Welt der jungen Leute, die dreht sich tatsächlich vor allem um ihr Handy. Das konnte man gestern oben gut beobachten. Vor und nach der öffentlichen Diskussion haben die beteiligten Kanti-Schüler von Wettigen ständig ihre Smartphones in den Händen.
Für mich ist das Handy ganz klar zum Nachrichten verschicken eigentlich da. Also es ist nicht ein Telefon von früher, das einfach zum Telefonieren da ist. Das ist einfach zum Beispiel WhatsApp, ist eigentlich das Prominenteste, was es gibt, und dann halt SMS. Das ist eigentlich das, was am Handy am meisten benutzt wird von mir.
Also, wenn wir das Handy anhaben, eigentlich haben wir es immer an. Einfach immer auf Lautlaut. Telefonieren tue ich im Prinzip eigentlich nicht, wie vorher gesagt worden ist, weil es ist mit zu teuer, es kostet ja auch. Und es gibt genug andere Dienste, die kostenlos sind, eben wie WhatsApp, Facebook, Messenger und ja.
Die meisten jungen Leute kommen ihr erstes Handy mit 12 über, also dann, wenn sie die Oberstufe wechseln. Und die meisten jungen Leute wissen vom ersten Tag an mehr über das Gerät und seine Funktionen als die Eltern, die es gekauft haben.
Meine Eltern kennen sich noch viel weniger aus mit dem als ich. Von dem her war es eigentlich eher ein Ausprobieren, was man alles machen kann.
Dabei gibt es durchaus auch Gefahren, die in dieser neuen, weiten Welt vom Internet lauern. Datenschutz, Internetbetrug, Pornografie, Cybermobbing. All das sind Themen, die man immer wieder darüber diskutiert, auch in den klassischen Medien. Auch die Jugendlichen von der Kante Wettigen haben zum Teil bittere Erfahrungen müssen machen im Internet. Der junge Mann erzählt davon, dass er sich von pornografischen Seiten verleiten lassen.
Es gibt bestimmte Seiten, wo man sich anmelden für Pornografie. Und da bin ich etwas jünger gewesen. Und da habe ich eine Nachricht bekommen, dass sie meine IP-Adresse hat. Ich bin angemeldet dort, ich muss 90 Euro zahlen. Scheiße, das habe ich nicht überlegt. Also, natürlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, oder hätte ich das überhaupt gegoogelt, hätte ich herausgefunden, das ist ein Scam. Das heißt, hat Vivis Homepage, das heisst, glaube ich. Und das ist von United Payment Limited, eine deutsche Firma, gegründet worden. Und die haben einfach unerfahrene Internetbenutzer so ausgenutzt und gesagt, ja, ihr müsst Geld zahlen. Und dummerweise habe ich das auch gezahlt, weil ich gedacht habe, ja, Eltern kommen das Post über oder so, da habe ich Angst gehabt. Und jetzt habe ich wirklich daraus etwas gelernt.
Man hört es. Unterdessen bewegt sich der bald 18-jährige Schüler ziemlich sicher im internationalen Datennetzwerk. Ganz anders sieht es zum Teil bei den Erwachsenen aus. Auch Lehrer mögen häufig nicht mehr nachher mit der technischen Entwicklung, erzählt die Schülerin.
Zum Beispiel eine Lehrerin haben wir mal Abzug gegeben, weil sie das PDF-Format nicht öffnen konnte. Und ja, und ich finde, das sollten sie eigentlich können.
An der Kantonsschule Wettigen hat man das Problem offenbar erkannt. Hier haben jetzt plötzlich Schüler ihre Lehrer unterrichtet.
Ich habe mit dem Philipp Ampfer, unserem Lehrer und dem Kollegen, einen Facebook-Workshop organisiert vor ein paar Monaten und dann einfach den Lehrern gezeigt, wie man als Schüler Facebook braucht. Und die waren überrascht gewesen. Also, man redet über Schwänze, man redet über schlechte Lehrer, man redet über alles. Und das wissen die Lehrer gar nicht. Und die wissen
das ist eine verkehrte Welt, oder? Also du als Schüler bringst den Lehrer bei, wie es läuft.
Ja, genau.
Genau an diesem Punkt setzt auch der Medienpädagoge Thomas Merz an. Für ihn ist klar, die Schule muss sich radikal verändern. Der Lehrer wissen heute nicht mehr zwingend mehr als seine Schüler.
Und da gibt es eine ganz grundlegende Rollenveränderung in der Rolle von Lehrerinnen und Lehrern, dass ich als Lehrer nicht mehr der bin, der alles weiss, sondern ich bin als Lehrer, als Lehrerin die Person, die die Schüler in ihrem Lernprozess, dort, was für sie wichtig ist, auch begleitet. Und alle, die da beteiligt sind in der ganzen Klasse, wie auch ich selber, bringen das ein, was sie selber auch wissen oder können. Und aus dem gehen wir miteinander den Lernweg.
Ein bisschen plakativ übersetzt, die Schule muss den Kind also nicht im Frontalunterricht beibringen, wie ein Handy funktioniert oder wie man auf Facebook ein Profil erstellt. Vielmehr muss die Schule dafür sorgen, dass sich Schüler aktiv mit diesen Technologien befassen und über Konsequenzen von ihrem Handeln nachdenken. Der Thomas Merz findet es auch wichtig, dass man mit diesen vielen Informationen, die hier ständig auf einem einprasseln, lernt umgehen.
Jugendliche wie auch wir erwachsenen Eltern müssen schlicht lernen, erstens aus dieser Fülle das herauszusuchen, was für uns wirklich wichtig ist und uns mit dem, was dann wichtig ist, auch dann vertiefter zu befassen. Aber es hat Chancen und Risiken und man muss eigentlich lernen, mit diesen Chancen und Risiken eben auch kompetent umzugehen.
Für all das brauche ich zwingend ein neues Schulfach, hat Thomas Merz gestern am SRG-Schlossgespräch gefordert. Nur wenn wir kompetente Lehrer haben, die Zeit haben, um sich mit dem Medienwandel zu befassen, nur dann kann die Schule ihren Auftrag erfüllen. Heute ist Medienkunde an vielen Schulen irgendwie ein Thema. Die Wettiger Kanti-Schüler zum Beispiel haben im Unterricht selber Blogs geschrieben und auf Twitter Nachrichten abgesetzt. An anderen Schulen heisst Medienkunde aber immer noch, dass man Textsorten aus der Neuen Zürcher Zeitung analysiert. Und fertig. Das Problem kennt der Medienpädagoge.
Das ist tatsächlich etwas, was wir in Untersuchungen zum Schulstand auch feststellen, oder? Dass man zwar eigentlich in allen Deutschschweizer Kantonen seit über 20 Jahren Medienerziehung oder Medienkunde oder wie es auch in den verschiedenen Lehrplänen auch heisst, drin hat, aber dass es tatsächlich, solange es nicht ein eigenes Zeitgefäß ist, wo man sagt, genau da findet statt und die Person ist verantwortlich dafür, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Das ist tatsächlich auch etwas, was man aufgrund von Untersuchungen klar feststellen kann.
Der Thomas Merz aber ist zuversichtlich. Im Lehrplan 21 hat die Medienkunde wahrscheinlich schon einen viel höheren Stellenwert als bis jetzt. Und das Schweizer Schulsystem sei in der Lage, mit dieser Revolution umzugehen. Die Schulen sind also dran, sich zu wandeln wegen dem Medienwandel. Welche Rollen aber spielen die Eltern? Sie eben, die ihren Kind mit 12 ein Smartphone kaufen. Der Medienpädagoge findet, die Eltern müssen das Kind in erster Linie erziehen. Erziehen zu selbstständigen, kreativen, offenen und kritischen Menschen. Und dazu gehöre ich, dass man sich bewusst mit Medien befasse.
Ein Minimum an Interesse für das, was das Kind mit dem Medium macht und das Kind in dem dann auch zu begleiten und zu schauen, was macht es damit. Und für mich eben Grenzen setzen, oder? Beim Medienkonsum. Wo setze ich beim Medienkonsum Grenzen, damit andere Erfahrungen auch Platz haben, die für das Kind wichtig sind? Das ist eine zentrale Aufgabe der Eltern.
Eins ist aber klar, Kinder einfach vor dem Medienwandel schützen, das funktioniert nicht mehr. Sein Vater hat zum Beispiel einmal einfach gewisse Seiten im Internet gesperrt, erzählt der Jugendliche.
Einmal hat er es gemacht, dann habe ich herausgefunden, wie man das hacken und glücklicherweise konnte ich das überwinden. Aber nachher hat er es dann nicht mehr gemacht, weil er nicht mehr herausfinden konnte, wie. Und wenn ich jetzt einen eigenen Computer habe oder Kinder ihre eigenen Handys haben, dann kann man das sehr schlecht überwachen.
Verbot und Überwachung allein funktioniert also kaum. Viel wichtiger wäre ein kritischer Dialog über Medien. Und zwar überall. In der Familie und in der Schule. Und für alle. Für Jugendliche und für Erwachsene.
Wer noch mehr wissen will über den Medienwandel und seine Folgen für die Erziehung und Schulbildung, der findet all das natürlich im Internet. Wir haben Links für jugendliche Eltern und Lehrer zusammengestellt unter www.srf.ch in der Rubrik News.
Früher hat er ein internationales Radsportteam geleitet. Jetzt investiert er viel Geld in unsere Region, der Antti Reiss.
Ich mache die meisten Sachen mit Herz und Verstand, oder? Und sicherlich ist beim Radsport auch das Herz sehr vorne durch, das ist ganz klar.
An diesem Wochenende eröffnet der Andi Reiss zusammen mit dem Stadtpräsident Boris Banga den Velodrom zu Grenken. Eine Radrennbahn mit 4'000 Zuschauerplätzen, dreifach Turnhalle, Hotel und Restaurant. Das neue Zentrum vom Schweizer Radsport, plant und baut in Rekordzeit. Der Andi Reiss und der Boris Banga sind darum unsere Freitagsgäste. Morgens oben um 17:30 im Regionaljournal Aargau-Solothurn.
Es ist jetzt 5:05. Das Wichtigste vom Tag nochmal ganz kompakt. Die Solothurner Gemeinden sind jetzt doch nicht mehr einverstanden mit der Regierung. Es geht um die Frage, wer wie viel Geld muss zahlen, um die Pensionskasse vom Kanton sanieren. Die Gemeinden haben im April Ja gesagt zum neuesten Vorschlag der Regierung. Jetzt haben sie aber nachgerechnet und wollen wieder nicht mehr. Die ganze Rechnerei ist kompliziert. Der Streit geht jetzt weiter. Das Baden-Dettwil ist ein Gestürm vorbei. Der Streik vom Spar-Tankstellen-Shop ist nämlich offiziell fertig. Jetzt ist das Einigungsamt vom Kanton Aargau am Zug. Das will mit der Firma Spar und der Gewerkschaft Unia eine Lösung suchen, einen Kompromiss. Und in der Freiämtergemeinde Muri fährt gerade jetzt eine außergewöhnliche Gemeindeversammlung an. Die Leute müssen nicht entscheiden, ob sie Geld ausgeben wollen, sondern einnehmen. Es geht um ein Geschenk von 5 Millionen Franken für die Kultur im Dorf. Zu der Wetterprognose mit dem Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend gibt es weitere Regengüsse und teilweise auch Gewitter. Und dort, wo es bis jetzt noch nicht geregnet hat, dort kann ein Gewitter durchaus auch heftig ausfallen. In der Nacht beruhigt sich dann überall die Wetterlage. Morgen hat es zwar viel Wolken, den Tag durch gibt es aber auch längere sonnige Abschnitte, vor allem am Jura-Südfuss nah. Gegen den Abend nimmt dann das Regenrisiko wieder zu, da speziell auf dem Jura und dem Lindenberg. Morgen am Morgen zeigt das Thermometer in Solothurn rund 15 Grad, am Nachmittag erwarten wir zwischen Grenken und Klingnau rund 23 Grad. Am Samstag ist es allgemein recht freundlich. Es sind allerdings einzelne Schauer möglich, vor allem auf dem Jura und im Zurzibiet. Die Temperaturen liegen bei 23 Grad zwischen Zofingen und Spreitenbach. Am Sonntag wird es am Jura schon am Morgen nass, sonst gibt es noch sonnige Abschnitte. Der Tag wird es dann vorübergehend überall mal nass, bevor es am Abend langsam wieder abtrocknet. Vor allem Richtung Solothurn wird es noch recht freundlich. Die Temperaturen erreichen Höchstwert um 20 Grad.
So viel vom Regionaljournal Aargau-Solothurn für heute. Verantwortlich für die Sendung ist der Maurice Velati, am Mikrofon der Stefan Ulrich. Morgen Morgen um 6:30 sind wir zurück. Auf dem Internet findet Sie uns auf www.srf.ch und digital tun wir natürlich auch twittern. Wir freuen uns, wenn Sie uns followen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.